Wenn man die Bibel von vorne bis hinten liest, wirkt sie auf den ersten Blick wie eine Sammlung ganz unterschiedlicher Bücher, Schöpfungsbericht, Gesetz, Propheten, Evangelien, Briefe. Doch hinter all diesen Teilen steht ein roter Faden, der erst dann richtig sichtbar wird, wenn man die Bibel als Ganzes betrachtet. Dann zeigt sich eine einzige große Geschichte, Gott sucht sich ein Gegenüber, das zu ihm passt, und formt sich eine Braut, die ihn liebt. In diesem Licht bekommt der Römerbrief ein besonderes Gewicht, er erklärt, wie Sünder zu Teilen von Christus werden und wie daraus ein neues, gemeinsames Leben und echtes Gemeindeleben entsteht. Die Bibel als heilige Liebesgeschichte. Wer die Bibel mit offenen Augen liest, entdeckt keinen trockenen Lehrplan, sondern eine Geschichte, die vom ersten bis zum letzten Buch von Liebe durchzogen ist. Schon kurz nach der Schöpfung führt Gott nicht eine Idee, sondern ein Paar zusammen, Adam und Eva. 1. Mose 2 schildert, wie Eva aus Adam genommen und ihm wieder zugeführt wird, so dass die Schrift sagen kann, ein Mensch werde seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. In diesem einfachen Bild liegt eine tiefe Andeutung, Gott denkt von Anfang an in Kategorien der Beziehung, der gegenseitigen Zugehörigkeit, der innigen Einheit. Es geht ihm nicht nur um Gehorsam und Ordnung, sondern um Bundestreue, Gemeinsamkeit und Liebe. Die Bibel ist eine Liebesgeschichte. Hast du das schon einmal gehört? Das mag weltlich und unreligiös klingen. Wenn du jedoch in den tiefen Gedanken der Bibel gewesen bist, wirst du erkennen, dass die Bibel in höchst reinem und höchst heiligem Sinn die Liebesgeschichte eines universalen Paares ist. Im Laufe des Alten Testaments greift Gott dieses Bild immer wieder auf und vertieft es. Er scheut sich nicht, sich selbst als Gemahl und sein Volk als seine Frau anzureden. In Jesaja heißt es, denn dein Gemahl ist dein Schöpfer, Herr der Heerscharen ist sein Name. Der unendliche, heilige Gott beugt sich zu einem Volk herab, das wankelmütig und oft untreu ist, und nennt diese zerbrechlichen Menschen meine Frau. Die Propheten erzählen von einem Ehemann, der um die Herzen wirbt, der verletzt wird und doch weiter liebt, der die Untreue seines Volkes erträgt und doch auf Wiederherstellung zielt. Das Hohelied lässt uns dann in eine intime Sprache hineinhören, in der die suchende Braut lernt, in der Liebe ihres Geliebten aufzugehen, ihre eigenen Pläne verlieren an Gewicht, während die Person des Geliebten alles bestimmt. Diese Entwicklung weist über jede irdische Beziehung hinaus auf die innige Gemeinschaft zwischen Christus und den Seinen. Am Ende der Bibel steht nicht ein abstraktes System, sondern eine Hochzeit, die Hochzeit des Lammes und das neue Jerusalem wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Wer diese Linie wahrnimmt, kann seine eigene Geschichte neu einordnen, nicht als lose Folge religiöser Etappen, sondern als Weg eines Menschen, der von einem liebenden Gott gesucht, gewonnen und in einen ewigen Bund hineingenommen wird. Gerade diese Perspektive schenkt Trost und Mut, mitten in den Brüchen des eigenen Lebens bleibt über allem der Zuspruch bestehen, dass Gott nicht nur Herr und Richter, sondern auch Bräutigam ist, dessen Liebe das letzte Wort behält. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. Denn dein Gemahl ist dein Schöpfer, Herr der Heerscharen ist sein Name, und dein Erlöser ist der Heilige Israels, Gott der ganzen Erde wird er genannt. Die Einsicht, dass die Bibel eine heilige Liebesgeschichte erzählt, lädt dazu ein, das Wort Gottes nicht nur als Informationsquelle, sondern als Zeugnis eines umwerbenden Gottes zu betrachten. Wer die Schrift unter diesem Vorzeichen liest, entdeckt in bekannten Texten die Spur einer Liebe, die trägt, korrigiert und verwandelt. Das Wissen, von Gott nicht nur verwaltet, sondern begehrt zu sein, schenkt Würde in der eigenen Schwachheit und verwandelt Glaubensgehorsam von einer Last in eine Antwort auf Liebe. So wächst ein stilles Vertrauen, hinter den Wegen Gottes steht kein kalter Plan, sondern das Herz eines Bräutigams, der seine Braut vollenden wird. Christus und sein Volk, ein universales Paar, ein neuer Mensch. Die Liebesgeschichte Gottes mit seinem Volk bleibt nicht bei einem romantischen Bild stehen. Sie nimmt Gestalt an in einem geheimnisvollen, aber sehr konkreten Gedanken, Christus und die Seinen bilden gemeinsam einen neuen, universalen Menschen. Die Spur führt zurück zu jenem Satz aus 1. Mose, sie werden zu einem Fleisch werden. Paulus greift dieses Wort auf und wendet es in Epheser 5 auf Christus und die Gemeinde an. Dort heißt es nach der Beschreibung der Ehe, dieses Geheimnis ist groß, ich spreche aber in Bezug auf Christus und die Gemeinde. Was zwischen Mann und Frau als ein Fleisch erfahrbar wird, ist ein Schattenbild auf eine tiefere Einheit, in der Christus das Haupt und sein Volk der Leib ist. Liebe erklärt die Nähe, Leben erklärt die Einheit, dieselbe göttliche Lebensquelle durchströmt alle, die zu ihm gehören. Außerdem sagt uns die Bibel, dass dieses Paar, diese zwei Personen, ein Fleisch sind. Adam und Eva waren ein Fleisch. Weil sie ein Fleisch waren, waren sie auch ein Mensch. Christus und sein auserwähltes Volk sind ein universaler, korporativer Mensch, mit Christus, dem Ehemann, als dem Haupt und mit der Gemeinde, der Ehefrau, als dem Leib. Schließlich werden diese zwei zu einem allumfassenden, universalen, korporativen Menschen. Damit verschiebt sich der Blick von einem rein individuellen Glaubensverständnis hin zu einem gemeinsamen Sein. Paulus bekennt, dass Christus der Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, gegeben ist. In diesem Bild ist die Gemeinde nicht ein freiwilliger Zusammenschluss Gleichgesinnter, sondern der Leib eines Hauptes. Christus bleibt nicht der Einzelne, der in der Geschichte auftritt und wieder verschwindet, er gewinnt Brüder, Glieder, Mitmenschen in einem neuen, korporativen Menschen. Diese Sicht hilft, persönliche Spiritualität einzuordnen. Glaubensleben ist nicht bloß ein innerer Weg mit Gott, sondern Teil eines großen Leibesvollzugs, in dem andere Glieder unaufgibbar dazugehören. Gerade darin liegt Ermutigung, kein Glied muss aus sich selbst heraus vollkommen sein, es trägt und wird getragen in einer Einheit, die Christus selbst gestiftet hat. Wer das erkennt, kann seine eigenen Grenzen gelassener annehmen, weil er sich als Teil eines größeren Ganzen erlebt, in dem der Herr als Haupt treu leitet und zusammenfügt, was zu ihm gehört. Dieses Verständnis des Einfleisch übersteigt alle irdischen Maßstäbe. In einer Welt, die Individualität hochhält, aber zugleich unter Vereinzelung leidet, zeichnet die Schrift das Bild eines Menschen, der aus vielen besteht und doch eins ist. Epheser 4 spricht davon, in allen Dingen hineinwachsen in ihn, der das Haupt ist, Christus. Wachsen in Christus bedeutet damit immer auch ein Hineinverwobenwerden in seine Gemeinde. Das Bild vom universalen, korporativen Menschen bewahrt vor zwei Einseitigkeiten, vor einem frommen Individualismus, der andere nur als Option sieht, und vor einem äußerlichen Kollektivismus, der das persönliche Verhältnis zu Christus verwischt. Stattdessen entsteht eine beziehungsreiche Wirklichkeit, in der Christus der Mittelpunkt bleibt und jedes Glied seinen Ort findet. Aus dieser Sicht kann Gemeinschaft auch dann Hoffnung schenken, wenn sie brüchig und unvollkommen ist. Die Einheit beruht nicht zuerst auf der Stärke der Glieder, sondern auf der Treue dessen, der das Haupt ist und der sein Werk an seinem Leib vollenden wird. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und hat ihm gegeben, Haupt über alles zu sein, der Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Die Einsicht, dass Christus und die Gemeinde zusammen einen neuen, korporativen Menschen bilden, schärft das Bewusstsein für die Tiefe geistlicher Gemeinschaft. Glaube wird dadurch weniger zur Einzelleistung, mehr zur Teilnahme an einem lebendigen Leib, dessen Haupt Christus ist. In Spannungen und Enttäuschungen im Miteinander bleibt die Gewissheit, dass der Herr selbst seine Gemeinde ernährt, pflegt und auf die Reife zubewegt. Diese sich darf entlasten, der Weg mit Gott muss nicht aus eigener Kraft bewältigt werden, sondern vollzieht sich im Verbund vieler Glieder, in denen Christus sich ausdrücken will, leise, vielgestaltig und doch aus einer Quelle. Die besondere Rolle des Römerbriefs, Heil, Leben, Aufbau. In dieser großen Geschichte von Liebe und neuem Menschen nimmt der Römerbrief eine besondere Stellung ein. Er steht am Übergang von der geschichtlichen Darstellung des Evangeliums in den Evangelien und der Apostelgeschichte hin zu einer tiefen Auslegung dessen, was Gottes Heil im Innersten bedeutet. Die Evangelien zeigen den wunderbaren, individuellen Christus, die Apostelgeschichte zeichnet nach, wie sich dieser Christus durch die Verkündigung und das Wirken des Geistes in vielen Menschen ausbreitet. Der Römerbrief setzt genau hier an und öffnet den Blick dafür, wie aus verlorenen Sündern lebendige Glieder des Leibes Christi werden. Er spannt einen großen Bogen, von der universalen Schuld unter Gottes Urteil über die Rechtfertigung aus Glauben, die Versöhnung und Befreiung aus der Macht der Sünde bis zur Hoffnung auf Verherrlichung. Dabei geht es Paulus nicht um abstrakte Lehrsätze. In seinen Worten verdichtet sich, was die Liebesgeschichte Gottes auf der Ebene des Herzens und des Lebens mit dem Einzelnen und mit der Gemeinde bewirkt. Die Apostelgeschichte zeigt die Ausbreitung, die Zunahme und die Vergrößerung dieser wunderbaren Person. Diese wunderbare Person war in dem kleinen Menschen Jesus begrenzt und eingeschlossen, aber in der Apostelgeschichte ist er vervielfältigt, vermehrt und vergrößert worden. Er hat zugenommen, indem er sich in Petrus, Johannes, Jakobus, Stephanus und sogar Saulus von Tarsus ausgebreitet hat. Auffällig ist, wie eng im Römerbrief Heil und Leben miteinander verflochten sind. In der Mitte des Briefes schreibt Paulus, dass diejenigen, die mit Christus verbunden sind, in Neuheit des Lebens wandeln sollen. Er entfaltet nicht nur, wovon Christus rettet, sondern wozu er rettet, zu einem neuen Leben, das von innen her vom Geist Gottes geprägt ist. In Römer 8 leuchtet diese Perspektive besonders hell auf, dort ist vom Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus die Rede, das frei macht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Der Blick richtet sich auf den Geist, der in den Gläubigen wohnt, sie leitet, ihre Schwachheit mitträgt und in ihnen das Sehnen nach der endgültigen Erlösung weckt. Heil ist hier nicht nur ein juristischer Freispruch, sondern ein Hineingenommenwerden in einen Lebensstrom, der aus Gott kommt und auf seine Herrlichkeit zuläuft. Gerade in Anfechtungen und inneren Kämpfen wird dieser Teil des Römerbriefs zu einer Quelle leiser, aber tragfähiger Hoffnung, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Schließlich zeigt der Römerbrief, dass dieses neue Leben unweigerlich eine gemeinschaftliche Form annimmt. Die Kapitel 12 bis 16 führen von der inneren Verwandlung zur äußeren Gestalt des Gemeindelebens. Paulus beschreibt den Leib mit seinen vielen Gliedern, in denen unterschiedliche Gaben wirken, und ruft dazu auf, einander anzunehmen, wie Christus uns angenommen hat. An mehreren Stellen erwähnt er konkrete örtliche Gemeinden und Hausversammlungen in Römer, das macht sichtbar, dass der Leib Christi kein abstraktes Gebilde, sondern anfassbare Wirklichkeit in bestimmten Orten ist. In dieser alltäglichen Gestalt, in Beziehungen, im Dienst, im Umgang mit Schwachen und Starken, wird erfahrbar, was es heißt, dass die Liebesgeschichte Gottes mit seinem Volk in der Welt sichtbar wird. Gerade hier knüpft der Römerbrief an das große Ziel der Schrift an, dass Christus nicht nur als Bräutigam in einer fernen Zukunft erscheint, sondern schon jetzt in seiner Gemeinde Gestalt gewinnt. Diese Sicht kann dem oft unscheinbaren Gemeindeleben einen neuen Glanz verleihen, hinter den Mühen steht der Gott, der seine Braut vorbereitet und seinen Leib aufbaut, bis seine Liebe ihr Ziel erreicht hat. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, so wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Der Römerbrief lässt erkennen, wie umfassend Gottes Werk an einem Menschen und an einer Gemeinde ist, er rechtfertigt, erneuert, belebt und fügt zusammen. Wer diesen Brief im Licht der großen Liebesgeschichte Gottes liest, erkennt in den theologischen Argumenten die Handschrift eines Gottes, der seine Braut reinigt und seinen Leib formt. Das kann helfen, die eigene Biografie und das konkrete Gemeindeleben gelassener und zugleich erwartungsvoller zu sehen. Die Prozesse von Läuterung, Veränderung und gemeinschaftlichem Reiben sind dann nicht bloß Hindernisse, sondern Bestandteile eines Weges, auf dem Gottes Liebe ein sichtbares Gesicht bekommt, in einzelnen Menschen und in einem wachsenden Leib, der Christus widerspiegelt. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.